Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 254. Heute nur in kleiner Runde. Ich bin der Eugen und mit dabei ist der Robert.
Sei gegrüßt.
Ja, heute wollen wir ein bisschen darüber reden, wo das deutsche Boxen so in der Welt steht und wie es so im internationalen Vergleich aussieht. Warum wir das tun, ist ja, weil aktuell gibt es nicht allzu viel zu besprechen. Wie auch schon in den letzten Folgen oder letzten Wochen sind jetzt nicht so ganz große Events. Ich denke, nächste Woche werden vielleicht wieder damit anfangen, aber im Moment ist ja auch absolut echt wenig an wirklich großen Kämpfen in Aussicht. Ein paar ganz nette Sachen sind ja schon angedacht und oder werden kommen, aber jetzt so die ganzen so richtige Straßenfeger oder so sind ja momentan noch nicht so richtig absehbar. Und deswegen dachten wir, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dem deutschen Boxen. Wo die Reise hingeht, wer wie einzuräumen ist momentan. Und ja, da hatten wir auch schon in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet und auch so ein bisschen geschrieben mit einem Hörer. Und ja, das ist weiterhin schwierig, oder Robert?
Ja, schwierig ist es schon. Interessant, also warum wir damit drauf gekommen sind. Wir haben ja letztens den Kampf von Michael Walisch gegen Joe Joyce auch besprochen und wir hatten uns halt im Nachhinein auch mal gefragt, so jetzt mit den ganzen Ansetzungen, die da kommen, wie umschreibe ich das? Ich merke auch, du tust dich da gerade was schwer. Um das vorher festzulegen, kein Hate, wir wollen niemanden schlecht machen. Jeder, der in den Ring steigt, verdient Respekt, denn der tut schon damit mehr, als wir aus dem Podcast das tun. Wir beide sind ja auch keine aktiven Boxer, haben das nur mal so trainingsmäßig mitgemacht, waren aber nie aktive Boxer. Also da, kein Hate. Nichtsdestotrotz muss man sich halt trotzdem fragen, wo steht das deutsche Boxen im internationalen Vergleich? Wie sind die Chancen von deutschen Boxern im internationalen Vergleich? Und wenn, ja, sagen wir mal so, das im Boxen ist das ja jetzt kein Geheimnis, wenn du der Gastboxer auf einer Veranstaltung bist, dann ist ja deine Rolle eigentlich, dass du verlierst, dass der Gastboxer aus einem anderen Land zu einem nach Hause in den Ring kommt und gewinnt, ist ja eher die Ausnahme. Passiert ist aber eher die Ausnahme.
Ja, und zumindest in Deutschland meistens ist es schon die Ausnahme. Und ja, das
auch
Ding
im
ist,
Ausland.
Ja, aber hier sicherlich noch mehr als woanders. Gerade in den USA oder England geht es vielleicht noch einigermaßen. Ist natürlich auch so, aber in der Tendenz hast du natürlich recht. Aber es ist einfach so, dass es einige Ansetzungen gab, wieder mal in letzter Zeit, wo man sich einfach fragt, warum macht man das? Und die Antwort ist, und dann kommt die Frage auf, oder so hatten wir es formuliert, sind wir ein Land von Journeymans geworden? Wenn man das hart formuliert. Sind wir das? Sind wir, ich meine, speziell, wenn man so liest, was so andere schreiben, auch im englischsprachigen Bereich oder so, das ist halt, da muss man fast zu dem Schluss kommen, dass wir so ein bisschen, ja, zu so einem Journeyman-Land verkommen sind. Oder ist das deutsche Boxen aktuell, was ist auch verkommen, das ist auch schwierig zu sagen, aber dass wir halt einen echt schlechten Status so momentan in der Welt haben.
Ja. Frage ist, wo kommt das her? Was sind die Gründe dafür? In Deutschland hast du ja, also neigt man ja immer ganz gerne dazu, einen Boxer, der potenziell gut ist oder auch, sagen wir mal, wirklich nicht schlecht ist, auf ein Weltklasse-Level zu heben, beziehungsweise ihn so darzustellen, als wäre er das. Man hatte immer über all die Jahre Weltmeister gehabt in verschiedensten Verbänden, aber die Gegnerschaft war oftmals nicht immer auch Weltklasse, was man ja meinen möchte, wenn man einen Weltmeistertitel hat, dass dann auch nur die Besten kommen, um den Titel zu kämpfen. Und ich glaube auch, dass also in Zeiten von Internet etc. ist da, sagen wir mal, auch vieles kaputt, also in Anführungszeichen nicht kaputt, aber ich nenne das jetzt mal aufgeflogen, dass du mal nachrecherchieren konntest. Ist das wirklich Weltklasse-Level? Ist das wirklich ein Weltklasse-Boxer oder dergleichen? Und ja, ich finde also irgendwie so, wenn du deutsches Boxen im Fernsehen gesehen hattest, hatte das immer so etwas Archaisches in Form von seit 20 Jahren unverändert werden die Sachen dargestellt und mittlerweile kannst du halt nachvollziehen. Stimmt das denn auch so, was dir da gezeigt wird?
Ja, das sicherlich auch. Und das schmerzt wirklich sehr. Also ich kann das kaum tragen, wenn dann irgendwie Bösel im MDR kämpft und die reden da irgendwie von irgendwelchen wirklichen Elitekämpfern im Light Heavyweight und dass er die boxen will und so. Denkst du mir, mein Gott, Junge, der hat gegen Karo Murat verloren. Was möchte er gegen solche Leute? Also. Er ist vielleicht nicht mal die Nummer 1 in Deutschland, vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber warum nimmt man solche Namen überhaupt in den Mund? Ist doch das ist so ein Quatsch. Ich weiß was ich. Wattenscheid 09 will nicht auch nicht nächstes Jahr irgendwie um die Champions League spielen oder in der Champions League mitspielen. Das ist einfach utopisch. Das ist einfach Quatsch. Wenn Leute von der Athletik, von der Technik, vom Skill einfach so limitiert sind. Man einfach weiß, die haben vielleicht Euro-Level, aber sie haben nicht mehr. Und warum möchte man dann irgendwie, ja, man schmückt sich halt so mit diesen großen Namen oder versucht es, die wahrscheinlich 99% der Zuschauer sowieso nicht kennen, die den Kampf gucken, aber man schmückt sich halt damit und also mich frustet das brutal, wenn ich sowas höre. So, dieses extrem unehrliche Einordnen und das ist langfristig auch extrem kontraproduktiv, weil wenn dann einer rübergeht, wie weiß ich, Tom Schwarz oder so, der dann irgendwie als großes Talent dargestellt wird, dann gibt es ja halt so
Ungeschlagenes Talent
ungeschlagene
wohlgemerkt.
Supertalent, ja, aber dann geht's halt immer instant direkt auf die Murmel und man gibt dann ein Bild ab, was einfach echt schlecht ist, ne? Und das ist weiß ich nicht, man sollte das, finde ich, irgendwie lassen. Natürlich gibt es vielleicht Geld bei solchen Kämpfen, wenn man Kämpfer aufbaut. Ja, aber es gibt auch nicht unendlich viel Geld. Und ist es das wert, so den Ruf eines Boxers oder eines Landes, eines Boxlandes oder eines Boxstalls irgendwie so in den Dreck zu ziehen? Also weiß ich nicht. Also für sowas wie dass man Tom Schwarz hinschickt, ich finde, das tut zum Beispiel FDS einfach in der Reputation einfach nicht gut. So sehe
Ja,
ich das.
aber andererseits, wenn du überlegst, was kostet so ein Aufbau und was kannst du dann, sagen wir mal, du willst, als Promoter willst du ja mit deinem Boxer auch irgendwie Geld verdienen. Klar, man kann
Ja.
natürlich auch andersrum fragen, wieso baut man dann sowieso jemanden aus, wenn man weiß, dass man mit dem, dass der eh keinen Titel gewinnt.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwo gab es mal, habe ich mal gehört, oder die grobe Rechnung, wenn du einen Klasse Fliegengewichtler hast, wirst du nie so viel Geld mit dem verdienen wie mit einem durchschnittlichen Schwergewichtler.
Ja, das würde ich auch erstmal so vielleicht tendenziell anzweifeln, weil wenn du jetzt wirklich so einen elitären deutschen Boxer hast, natürlich kann man den vermarkten. Aber es gibt einfach auch in den geringen Gewichtsklassen, dass ich so, ah, die kann man nicht vermarkten in Deutschland. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Fall ist. Wenn jemand wirklich brutal gut ist, dann wird auch der überzeugen und die Leute überzeugen können.
Ja, Beste, den wir momentan haben, ist ja auch eigentlich aus einer, naja, nicht ganz niedrigen, aber ist Superweltergewicht für dich niedrig? Es geht
Nein.
so, ne?
Nö, das ist so eine mittlere Gewichtsklasse für
Ja,
mich.
also Jack Kulkai ist, stand jetzt in meinen Augen, der beste deutsche Boxer, den wir haben.
Ja, aber da gehen wir gleich auch noch so ein paar Versuche. Wir versuchen da so ein Pound-for-Pound-Ranking oder wie soll man sagen, so ein Ranking zu erstellen, wer wo irgendwie stehen könnte. Aber ja, also ich bekomme da halt immer Schmerzen bei A, der falschen Einordnung, die man so hat. Und wenn man Boxer dann aufbaut, ja, aber ich finde immer, es ist einfach immer schon ersichtlich, man echt ins tiefere Gegnerregal greift und dann auf einmal so einen riesen Qualitätssprung macht. Also sofort dann irgendwie ins
Ja,
Ausland
bei
geht,
Schwarz war
irgendwie.
das ja jetzt wirklich brutal gewesen. Der hat ja
Ja.
gegen Leute wirklich, also jetzt nicht auf niedrigem Level gewackelt, aber so ein paar Boxer, die sagen wir mal so drei Kombinationen schlagen konnten, da hat er ja auch schon gegen gewackelt. Das Ding gegen Zenat Gashi. Oh, da habe ich teilweise wirklich mich gefragt, warum habe ich mir diesen Kampf überhaupt angeguckt? Und als ich dann gehört habe damals, dass er gegen den Tyson Fury boxt, habe ich auch gedacht, weswegen? Also, mit was hat der das verdient? Oh, wahrscheinlich war er billig und Geld. Was in Amerika wahrscheinlich billig ist, ist wahrscheinlich hier immer noch mehr, als was man sonst verdienen kann.
Ja, wir wissen halt nicht genau, wie viel Kohle da geflossen ist. So ist ja immer Spekulation, aber das ist halt echt
Ach,
nicht.
meinst du damals wie bei George Foreman gegen Axel Schulz, wo ja auch irgendwie ein Schmiergeld geflossen ist, damit Schulz überhaupt da in die Weltrangliste reingekommen ist?
Ja, so ist, dass man ihn ein bisschen gepusht hat. Ich meine, Schulz hatte zumindest schon irgendwo viel Qualität, ne? Also das ist das, was den Deutschen meisten momentan abgeht. Und da ist Axel Schulz natürlich schon deutlich, deutlich drüber. Der hat ja halt schon gegen internationale Spitzenboxer gekämpft, aber das
Ja, aber du darfst auch
ist
nicht vergessen, Schulz war aber auch ein klasse Amateurboxer.
ja, genau. Also
Der
der hatte
hatte eine Ausbildung.
richtig. Und er hatte auch Qualität, insbesondere wenn man in jungen Jahren den gesehen hat, wie athletisch und schnell der durchaus war und nehmen konnte, und das war halt schon auch, vielleicht denkt man, die Leute denken eher irgendwie nur an den kaputten Schulze, wo am Ende, so wie er in Klitschko verloren hat oder davor, aber jetzt sagen wir so bis zum vorm Kampf danach hat er irgendwie, ja, ich will nicht sagen, sich etwas gehen lassen, aber danach war der auch nie wieder so 100% in Shape, wie er als junger Boxer war, und da war der schon verdammt gut, so, ne? Da sah man ihm ja auch was an. Da ist Skill, da ist Workrate, da ist halt was da, eine gewisse Robustheit. Da ist eigentlich eine Menge, Menge da, was so sein muss, was da sein muss. Und wenn man im Vergleich andere sich so anguckt, die heute so als Talent verkauft werden, da ist nicht ansatzweise irgendwie sowas da. So viel Skill, Amateur-Background und so weiter. Also da mangelt es an so vielen. Und das ist halt oftmals, wenn du Boxer halt nur einmal siehst, egal eine Gegnerqualität die haben, aber wenn du siehst schon, wie bewegt er sich im Ring, wie ist der Handspeed, wie ist die Athletik, da kannst du schon sehr, sehr viel sehen, wo der so stehen kann. Und wenn ich mir dann immer so, wenn ich manchmal so verächtlich auf so deutsche Kleinringveranstaltungen schaue oder irgendwie das kritisiere oder nicht gerade lobpreise, sehe Leute dann halt im Ring, die einfach höheren Ansprüchen nie genügen werden. Natürlich hat das alles die Berechtigung und so weiter, klar. Aber ich finde halt, es ist halt ein Kampfsport, und es muss man sich schon die Frage stellen, ob solche Leute teilweise dann überhaupt boxen sollten, weil es ist einfach ein Sport, der so hart auf die Gesundheit geht. Es ist jetzt nicht nur Fußball, wo du dir vielleicht die Knochen kaputt machst oder irgendwas anderes, aber im Boxen riskierst du dein Leben und deinen Kopf. Und das ist halt irgendwie.
Ja, du riskierst Hirnschmalz.
Ja, genau. Von mir aus, wenn jetzt irgendein uralter Basketballer mit Anfang 40 noch spielt, ist es okay, gut, vielleicht macht er sich sein Knie, seine Hüfte kaputt oder was auch immer. Ja, das mag sein, oder irgendwelche Fußballer, aber es wird nicht dein Leben zerstören. Das kann man vielleicht wieder alles einigermaßen flicken. Einen Kopf kann man nicht reparieren. Und das ist das Problem, ja, was ich damit so persönlich habe. Und bei manchen Leuten finde ich einfach, dass die in einen Ring gehören. Das ist wahrscheinlich sogar die Mehrzahl der Boxer, die es so hierzulande gibt oder die es Profiboxer nennen, aber es sind eine Menge, Menge davon, die eigentlich nicht unbedingt in den Ring sollten, hart gesagt jetzt.
Ethisch hast du da auf jeden Fall recht, aber das Stimme ist halt, es ist halt ein Business und es fließt Geld. Wenn du da mal dir manchmal so alte Veranstaltungen mal war so vor 5, 6 Jahren mal angeguckt hast auf Eurosport, EC Boxing hat ja damals da auch viel übertragen und du hast dann da die Aufbaukämpfe von Leuten wie Christian Granat oder so gehabt, da hast du dich halt auch teilweise gefragt, wo kommen diese Leute her?
Ja, und was für einen Wert hat das, die wirklich auszubilden? Wenn ich einen Boxer formen will, wenn ich doch irgendwie was investiere in ein Business. Ich persönlich als Manager oder Promoter, ich würde doch nichts, kein Geld in einen Mann investieren, wo ich schon vorne herein weiß, der wird absolut oder mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit versagen, wenn man den etwas stärkere Gegner gibt. Das ist ja bei den meisten Boxern so. Und warum sollte man solche Leute oder warum sollte man sehr viel Geld in solche Leute investieren? Das ist immer so eine Sache, die ich nicht unbedingt so ganz nachvollziehen kann. Ich glaube, auch vielen Leuten mangelt es einfach daran oder an der Fähigkeit, die Leute vernünftig einzuschätzen, was die sportliche Qualität von den einzelnen Boxern angeht. Damit will ich nicht sagen, dass wir da über jeden Zweifel erhaben sind. Also auch wir irren uns. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sehen, wer dafür geeignet ist und wer nicht. Und warum man in manche Leute dann viel Geld und Zeit investiert, ist mir immer so ein bisschen ein Rätsel.
Ja, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Ja, aber gut, ich meine, ne, und das ist halt gerade zuletzt halt sehr auffällig, diese Vielzahl an deutschen Kämpfern, die ins Ausland gehen. Weil vor allem bei manchen, es gibt halt Boxer, bei denen ich das nicht nachvollziehen kann, dass man das tut. Und bei manchen, also beim Walisch hart gesagt, geschenkt so, ne, der mit denen, ne, da ist das okay. Ja, das hat mich nicht großartig gestört, aber bei sowas wie Formella oder Pfeiffer, denke ich, frage ich mich einfach, was soll das? Was erwartet man da? Einmal den großen Scheck
Geld.
mitnehmen und und so groß kann der Scheck im Fall zum Beispiel von Erik Pfeiffer gar nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich viel Geld verdient.
Die
In
Frage
seinem
ist,
Ka
was verdient
ja.
er hier?
Ja, schon. Aber es muss sich doch wirklich brutal lohnen, wenn du nach England fährst und in Dubois kämpfst. Als ungeschlagener Mann, warum sollte man das tun? Also der Scheck muss wirklich schon sehr groß sein, damit man das tut. Also, warum? Ich denke zum Beispiel, Pfeiffer hat ja auch innerdeutsch, so, wenn man so guckt, wen er da so kämpfen könnte, da wären für mich als Boxfan eine Menge Kämpfe, die eigentlich sehr interessant wären. Ich würde den sehr gerne sehen. Ich meine, der Junge ist ungeschlagen. Ich bin relativ sicher, dass er in der deutschen Poundrangliste ist er relativ weit oben im Heavyweight. Und da gibt es nicht viele, die ihn schlagen würden. Da bin ich nur bei Caballel und Christian Hammer, sofern man ihn als Deutschen sieht, sehr sicher, dass sie oder relativ sicher, dass er da verlieren würde, aber alles andere,
Ja, das
warum
Blöde ist
nicht,
halt
ne?
nur, klar ist Erik Pfeiffer ein gut ausgebildeter Boxer, keine Frage. Aber er hat jetzt nicht sonderlich attraktiven Kampfstil. Die Frage ist, wie gut kannst du den vermarkten? Und wenn du dir jetzt da Deutsch-Deutsch machst, wer will das sehen?
Ich.
Ja, wie viel kann man mit dir verdienen? Nicht so viel wahrscheinlich.
Nein.
Und wenn dann jetzt aber irgendein aufstrebender Boxer aus einem Land, wo Boxen einfach eine irre große Sportart ist, sagt, ich brauche jemanden für meine Reputation, der ungeschlagen ist, ja, und der dann wahrscheinlich deutlich, mit dem man mit einem Mal wahrscheinlich mehr verdient als mit einem Top-Kampf in Deutschland, ja, am Ende ist das Geld wahrscheinlich das, was entscheidend ist.
Ja, aber es ist so viel, wenn er gegen Dubois kämpft. Also ich
Ja,
kann mir das nicht
guck dir doch
vorstellen.
das Ding von Schwarz gegen Fury an.
Ja.
Der ist in zwei Runden deklassiert worden. Zwei
Natürlich.
Runden. Und noch nicht mal zwei Runden. So, wenn du sagst, ganz ehrlich, wie hat der jetzt? 25 Siege hatte der gehabt oder so? Wenn es das wert ist, aufs Spiel zu setzen, um sich dann da in Las Vegas wirklich dermaßen deklassieren zu lassen,
Ja, aber
dann
ich
zeigt das
finde.
ja schon anscheinend, wie viel du mit so jemand in Deutschland verdienen kannst.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass Erik Pfeiffer auf jeden Fall mehr Talent und mehr Skill hat als Tom Schwarz. Und ich gucke ihm auch lieber zu.
Das
Weil
schon,
als
aber
den
am Ende muss eine
üblichen
Rechnung bezahlt werden.
skilllosen Leuten. Ja, klar. Und darum macht man es halt, ne? Aber.
Formella ist ja, der jetzt gegen Porter antreten soll in Amerika. Das
Ach
ist ja
ja.
auch ein guter Kämpfer. Ein guter Kämpfer. Aber kein Weltklasse-Kämpfer.
Ja, das ist genauso sinnlos. wie Schwarz gegen Fury. Das ist etwa vergleichbar. Tom Porter ist einfach ein.
Weiß ich nicht, ob es ein Formeller dann in zwei Runden auseinandergeschraubt wird, ohne überhaupt
aber er wird natürlich auseinandergeschraubt, aber er wird nicht in zwei Runden auseinandergeschraubt. Aber das ist von der Gegnerqualität auch so ein bisschen vergleichbar. Natürlich ist Formeller vielleicht über Schwarz einzuordnen, natürlich, Pound for Pound. Aber es ist natürlich ein ähnlicher Quatschkampf. Also das ist absolut, was soll das? Das ist jeder den das ist halt einfach, Formeller hat jemals irgendwie einen guten Mann, der zumindest irgendwie auf Euro-Level ist, also richtig gutes Euro-Level, hat er noch nicht geboxt. Er hat keine wirklichen Prüfsteine geboxt. Und dann frage ich mich, was muss das sein? So ein Riesengegner, Qualitätssprung, weil Porter, da reden wir über einen halt auch Pound for Pound Topmann. Und das muss doch nicht sein. So ein Riesenqualitätssprung. Aber das macht man natürlich klar, weil man weiß, wenn man jetzt so ins Hörregal greift, irgendwie Top 20 Mann oder so, dass da auch schon die Lichter ausgehen. Aber dass man dann gleich so ganz oben ins Gegnerregal greift und sagt, ja, gegen Porter, das versuchen wir und so, rechnen wir uns was aus. Das glauben die doch selber nicht, dass da irgendwie was gehen kann. Doch wieder jeglicher Realität. Es ist wie wenn Wattenscheid morgen sagt, Real Madrid, die hauen wir weg. Kein Problem. Das passiert
auch. Wir haben da eine Lücke in der Defensive entdeckt.
Ja, vielleicht auch da, aber das ist vielleicht ein Wasser und Tor, aber da kriegst du 8 hinten rein. Aber das ist einfach so. Und vielleicht ist in der Vergleichbarkeit Wattenscheid noch besser. Das ist halt, du bist als Tom Schwarz, ja. So, ne? Und
aber wahrscheinlich sind solche Boxer auch nur für diesen Zweck mal aufgebaut worden. Ich meine, Tom Schwarz wäre jetzt zum Beispiel so einer, ich würde sagen, Francesco Pianeta ist so einer gewesen.
Ja, aber er...
Der war ja prinzipiell nicht schlecht. Aber der war auch nicht wirklich gut.
Nein, das ist einfach so, wenn du die Boxer anguckst, Tom Schwarz oder Pianeta. Du guckst dir die Jungs an, die sind fit, die sind trainiert, alles gut, aber die verfügen weder über eine richtig starke Athletik, noch irgendwie über Handspeed, der schnell ist, noch über Skill, noch über Power. Es ist nichts da von dem, was man braucht, wenn man sich als Profiboxer sieht, der mit Anspruch, der irgendwie internationale Ziele verfolgt, dann ist das einfach Quatsch, solche Leute auszubilden oder größer zu fördern. Weil wenn die Grundvoraussetzungen einfach schon nicht da sind, dann macht das für mich wenig Sinn.
Ja, aber vielleicht kriegst du es halt, werden die halt dafür hergezüchtet, einmal um die WM boxen und dann hast du wahrscheinlich damit mehr Geld gemacht als mit den üblichen Aufbaukämpfen. Ich meine, Pianeta hat gegen Klitschko geboxt.
Ja.
Das war zwar eine Freiwillige, aber du denkst halt auch, ey, gegen Klitschko, also da habe ich mich wirklich schon damals wirklich gefragt, aus welchem Grund? Aber wahrscheinlich wird es einfach nur Geld sein. Der wird wahrscheinlich für den Kampf, was ich, 300.000-400.000 gekriegt haben. So viel Geld kriegt er bei seinen sonstigen Kämpfen wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und fertig.
Und der hat davor ja auch nur so, also vor dem Klitschko-Kampf, die Leute, die er geboxt hat, das waren so Gatekeeper, Journeyman, sowas wie Robert Hawkins, Tech Page, das waren damals so die üblichen Journeyman. Und dann hat er gegen Oliver McCall geboxt, der ja auf die 50 zuging, und Franz Botha, der
seiner Rolle bewusst war, wie man so schön sagt.
Ja, wahrscheinlich auch schon so 15, 20 Jahre hinter seiner Prime hinterher war und einfach mit ordentlich Übergewicht in den Ring kam, und er sah gegen diese Leute auch nicht voll aus, ne? Und dann, warum man sowas macht, ja, Geld natürlich, ne? Aber das ist.
Die Antwort ist immer Geld.
Ja, aber zumindest hatte Pianeta so ein bisschen so einen einigermaßen engen Kampf gegen Albert Sosnowski im Rekord. Hat er den gewonnen. War das wirklich ein Draw, ja, geschenkt so, ne? Aber zumindest so ein bisschen war da ein bisschen Gegnerqualität schon da, die er geboxt hat. Aber das kann man ja bei Leuten wie Tom Schwarz überhaupt nicht sagen, irgendwie mal etwas bessere Leute geboxt wurden. Aber Das ist ja noch mal für mich ist Tom Schwarz einfach vielleicht schon noch auf jeden Fall ein Level unter Pianeta. Aber einfach so Leute, wo ich mich echt frage, muss man die im Fernsehen aufbauen? Dann gäbe es da nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten, andere Boxer da zu zeigen, die entsprechender sind. Es ist so vergebene Mühe so. Und das ist, wenn Leute, die dann vielleicht anfangen zu mögen, die so verfolgen, die werden doch da, die enttäuscht man doch dann reihenweise.
Ja, aber wenn die Zahlen stimmen, ist es am Ende auch egal. Es geht halt, glaube ich, die Antwort ist immer Geld. Ich meine, warum? Ich will jetzt auch kein Hate gegen Michael Wallisch, aber er ist langsam, das war er immer schon. Das Repertoire ist überschaubar und die Schlagkraft war auch durchschnittlich. Also, wie du es immer so schön sagst, so die üblichen Willis aus Georgien. Da hat der auch viele von stehen lassen.
Ja, und das sind
So.
halt Leute, die
Die
halt wenig
Frage
Geld
ist,
haben
warum nimmst du
und verlieren
dann so
können.
einen überhaupt unter Vertrag?
Ja,
So,
das frage ich mich.
das ist allein reines Marketing. Du hast jemanden, der ist groß, der sieht nach was aus, der kann sprechen und der kann ein bisschen boxen. So. Damit kannst du jemanden als eine Attraktion aufbauen. So.
Ja.
Das ist jetzt so also meine Vermutung dahinter.
Ja, klar, aber mich würde mal so die Gedankenwelt eines solchen Promoters interessieren, der einen solchen Mann fördert und trainiert und Geld bezahlt. Also, ich sehe da nicht viel, außer vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Geldwäsche, sich irgendwie in Vordergrund spiegeln. Ich weiß es nicht, aber das kann ja, hat ja eigentlich, kann ja kaum einen wirklich seriösen Grund mit sportlichen Anspruch haben. Also das
Es ist ein immer,
kann
einfach
ich
ein
mir schwer
sportlichen
vorstellen.
Grund. Wenn es danach geht, müsstest du den FC Bayern verbieten, weil die halt einfach am meisten Kohle haben, sich die geilsten Spieler holen und dadurch die restlichen Mannschaften der Bundesliga keine Chance haben.
Ja, aber das haben die sich auch verdient, weil die einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr richtig gemacht haben als Verein. Und andere
Natürlich, da
Vereine
sage ich ja
mit.
jetzt gar nichts gegen, aber wenn du sagst, wo ist mit dem Sportlichen, ja. Aber der die meiste Kohle hat, der regelt. So, wenn du jetzt sagst,
Ja, das ist
pass
im
mal auf,
Fußball ja.
ich hole mir jetzt mal hier 5 Boxer. Der eine ist wirklich gut, ist aber halt ein Strohgewichtler, den kann ich so nicht vermarkten. Dann hole ich mir halt lieber 3 durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Schwergewichtler und einer von denen, weiß ich, hat auch noch, keine Ahnung, ist ein Selfmade Man oder sowas oder hat irgendetwas in seiner Biografie, was außergewöhnlich ist. So, damit kannst du den vermarkten und damit machst du wahrscheinlich mehr Geld. So, am Ende geht's ja eigentlich nur ums Geld.
Ja, aber du kannst doch in Deutschland, im aktuellen Boxdeutschland, du kannst doch, ich weiß nicht, wie die Leute Geld verdienen. Also das ist
Gar
ja.
immer weniger wahrscheinlich. Deswegen gehen auch Leute wie Wallisch auf Auslandstouren, weil Geld verdient werden muss, weil es in Deutschland einfach nichts mehr zu holen gibt, weil in der Vergangenheit zu viel verbrannte Erde hinterlassen wurde.
Das auch.
Ich meine, überleg doch mal an die Sauerland-Veranstaltung damals noch in der ARD, so in den letzten Jahren. Wir haben ja letztens über Hernandez gesprochen, der jetzt auch sein Comeback geben möchte gegen Kevin Johnson. Wie viele Titelverteidigungen hatte der? 4? Davon waren 2 auch so, wo du denkst, na, das war so nicht ganz richtig. Das Ding gegen Troy Ross, das hat der eigentlich verloren und Firat Aslan hat den auch durch den Ring geprügelt. So, das ist da, so mit solchen Sachen, ja, wie sag mal, so, da vergraulst du dir halt auch Zuschauer.
Ja, das ist
Und wenn
richtig,
das
ja.
keiner mehr gucken will, dann sagt sich ein Sender, oh, okay, wenn das keiner mehr sehen will, dann zeigen wir das auch nicht mehr.
Das
Und
ist
wenn
so,
das nicht mehr
aber
gezeigt wird, fließt kein Geld mehr.
bei Hernandez sind zumindest ein paar Attribute gewesen, die so da waren und er hat auch Leute auf soliden Level auf jeden Fall auch besiegt. Das
Ja,
war,
ohne
ist bei.
Frage. Darum ging es mir ja jetzt auch gar nicht. Mir ging es nur darum, das, was gezeigt wurde, oder beziehungsweise was wie dargestellt wurde, entsprach ja nicht immer dem, was gesehen wurde.
Ja, natürlich.
Oder erinnere dich doch mal an den Schulinow-Sturmkampf. Oder dann auch gedacht hast, das passiert doch hier gerade nicht wirklich.
Ja, das ist ja das, was wir eben am Anfang schon gesagt haben, dass diese Einordnung, das ist ja wirklich immer.
Die Einordnung, aber auch diese ganzen Fehlurteile, die du dann teilweise hattest. Oder der erste Falkenbutz gegen die Karolis-Kampf.
Ich persönlich, auch wenn man Fremdschämen so ein oft benutzter Begriff ist, aber ich schäme mich dafür, wenn ich sowas sehe, wenn nicht der wahre Sieger das Urteil bekommt, sondern wenn einfach jeder weiß, eigentlich hat er nicht gewonnen, aber er verlässt dann als Gewinner den Ring. Ich kann das echt kaum ertragen. Also das bereitet mir Schmerzen irgendwie innerlich. Das ist wie, wenn, keine Ahnung, Usain Bolt gewinnt den 100 Meter mit 10 Meter Vorsprung, aber die Punktrichter haben entschieden, dass der andere, der eine Sekunde langsamer war, 10 Meter hinter ihm, dass der gewinnt, weil er schöner gelaufen ist oder so. Das ist ja einfach Unsinn, ne? Und es tut mir innerlich weh. Und ich glaube, das zerstört den Sport halt auch langfristig. Es mag sein, dass es kurzfristig mehr Ertrag bringt und so, alles gut. Aber langfristig macht das den Sport kaputt, genau wie die mangelnde Selbstwahrnehmung und Einordnung der Boxer. Es ist doch wundervoll, wenn man von einem Boxer sagen kann, hier ist in Deutschland einer der besten Leute, die es so gibt. Das ist doch schon was. Aber wenn dann irgendwie Bösel da irgendwie irgendwelche Supernamen in den Mund nimmt oder der Reporter so, das ist doch ein Witz. Wenn man genau weiß, hey, ist in Deutschland sicherlich einer der besten im Light Heavyweight. Ja, und das ist toll. Aber man muss doch nicht dann sofort in irgendwelche Sphären heben, in dem der gar nicht ist. Das ist doch fernab jeglicher Realität. So der, weiß nicht, der Chemnitzer FC, der spielt sicherlich auch wunderbaren Fußball. Aber er gehört einfach nicht in die Champions League, so, ne, von der Spielerqualität. Und das ist genauso, wenn auch gleich der Chemnitzer FC sicherlich viel näher an der Champions League ist als mancher deutscher Boxer. So, vom Qualitätsabstand. Weil das Leistungsniveau im Fußball ist halt deutlich enger, dichter, als es irgendwie im Boxen ist. Ne? Und das sind einfach dann nur Journeyman im internationalen Vergleich. Und weiß, das ist einfach so ein Bullshit. Das bereitet mir echt Schmerzen. Und das zerstört den Sport auch so, weil wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, man kann diese ganzen Leute, die sowas erzählen und sagen, ja, überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Oder nimmst du die dann noch ernst, so manche, sei es Promoter, Kommentatoren oder ähnliches?
Boah, es hat gelitten. Also es gibt Kommentatoren, auf die halte ich immer noch viel. Oder beziehungsweise es gibt auch Kommentatoren, die Sachen sehr geschickt machen, in Form, dass die jetzt das Gesehene einfach nur beschreiben, aber jetzt dann nicht irgendwelche Quervergleiche in der Weltrangliste machen. Zum Beispiel Matthias Preuß, der macht das jetzt nicht. Der beschreibt einfach nur das, was er sieht, sagt jetzt aber nicht irgendwie, gleich ist die Nummer 1 bei so und so und sowas. Das macht er ziemlich wenig bis gar nicht. Das finde ich ganz angenehm. Natürlich Tobias Drews schon der Beste, den wir zur Zeit haben. Aber an Werner Castor kommt einfach keiner dran. Den fand ich immer klasse.
Ja, der hat einfach so seinen.
Ja. Und Promoter mochten ihn nicht.
Ja, und der war natürlich auch manchmal doch sehr ehrlich oder vielleicht zu ehrlich. Weil das ist einfach so, wenn man gewisse Sachen sieht und wenn man viel gesehen hat in einem Sportart, dann wie Boxen, dann kann man die Leute halt schon auch so ein bisschen einschätzen und weiß, wo die wirklich stehen und wenn was dann wirklich gesagt wird, wenn das so unterschiedlich ist, genau wie Urteile und so, das ist einfach Schmerzen verursacht, das ist ganz, ganz starke Schmerzen. Aber gut, ich meine, es ist ja auch nicht alles schlecht. Es gibt ja auch noch ein paar Leute, wo man sagen kann, ja, den kann man gut schauen. Sie können auch wirklich was. Sie werden internationalen Ambitionen gerecht. Wir wollen versuchen, einfach mal so eine Liste zu erstellen oder wo wir vermuten können, welche Leute denn in Deutschland überhaupt so international vielleicht so ein bisschen mithalten können. Gehen wir einfach erstmal so, fangen wir mal oben an, so auf jeden Fall so das Zeug zu so einem Elite-Kämpfer. Hat das für dich irgendwer in Deutschland? So ein wahrer Pound for Pound, so ein richtiger Elite-Kämpfer? Siehst du da wen oder jemanden, der das Potenzial dazu hat in einiger Zeit?
Boah, also Barau finde ich sehr interessant. Der hat sehr, sehr viel im Repertoire, auch schon bedingt durch seine Amateurkarriere. Wie weit er das jetzt umsetzen kann, das wird die Zukunft zeigen. Von daher bin ich immer noch erstaunt, dass der Kampf gegen Kulkai kommt, weil da haben beide sehr viel zu gewinnen und beide sehr viel zu verlieren, je nachdem. Caballel, auch ein guter Boxer, der durchaus auf jeden Fall einen Title Shot kriegen kann. Ob er ihn gewinnen wird, weiß ich nicht, weil alles, was er so im Angebot hat, den Speed, die Kombination, alles ziemlich gut, aber ihm fehlt halt der Bums, um so wirklich klasse Gegner auch mal dann vorzeitig aus dem Kampf rauszunehmen.
Ja, auf jeden Fall die Power auf höchstem Level, natürlich auch der Endspeed und die Masse, die Physis ist schon da, aber diese die Athletik und Skill, ne, da gibt es doch etliche Mängel, finde ich, bei ihm.
Wen man noch so mit reinnehmen könnte, wer durchaus mithalten kann, ich sage jetzt nicht Weltmeister, aber...
Da müssen wir natürlich massiv dann runtergehen, ne? Das sind ja alles so Leute, die so auf Contender-Level sind, ne? Da reden wir da über mehr, aber so Elite-Kämpfer und auch in Aussicht Elite-Kämpfer würde ich sagen, keiner...
Nö, also Elite, ja. Da würde ich auch keinen reinnehmen, aber ein gutes Contender-Level, auch so ein Gevor zum Beispiel, der ein Brides ja vor unglaubliche Schwierigkeiten gestellt hat damals, was ich ihm echt überhaupt nicht zugetraut habe, muss ich zugeben. Der ist auch ein guter Boxer. Ein Leon Bauer, denke ich, könnte durchaus auch auf europäischem Level durchaus was reißen. Wie weit er sich entwickeln wird, das wird sich zeigen. Aber Elite-Level sehe ich bei keinem.
Nein. Ich unterscheide auch immer so, für mich, jeder sieht das ja ein bisschen anders. Ich sehe so wahre Elite-Boxer, darunter kommen so Weltklasse-Leute, die so ja auch mal einen Titel in Weichen halten. Und danach kommt so Contender-Niveau, Paper-Champ, so die dritte Kategorie, in der ich das so für mich einordne. So. Und da sind natürlich Leute wie Kulchai drin, ja. Aber so, ja, schwierig. Also Leute mit Aussicht würde ich auch sagen, auf jeden Fall Baru, gerade dadurch, dass er auch noch in England trainiert bei Adam Boos, dass er da auch sich in einem sehr professionellen Umfeld bewegt. Das erfreut mich sehr, sowas zu sehen. Und davon gibt es für mich auch leider zu wenige, das so machen, die gewisse Professionalität so an den Tag legen.
Und also ich kenne gar keinen.
Ja, das ist vielleicht Christian Thun, aber es war Ru.
Ja gut, Christian Thun im Fifth Street Gym, klar. Das ist, ja, okay, stimmt, den hatte ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm. Nächste Woche gibt er ja sein US-Debüt, werden wir wahrscheinlich auch drüber sprechen. Aber auch bei ihm weißt du ja auch noch nicht so genau, wo da die Reise hingeht. Muss man ja auch erstmal gucken.
Ja, aber generell, dass jemand wie Baru, dass der mit Adam Boos trainiert, finde ich fantastisch. Das ist immer sehr schön zu sehen für mich, wenn man sich da so Trainern bedient, die halt wirklich schon irgendwie Reputation haben, dem man auch ein gewisses Wissen, wenn man denen so zuhört, das ist schon ein kleiner Wissenschaftler und das ist schon klasse, wenn auch ein deutscher Boxer bei solchen Leuten trainiert. Und das ist immer so wichtig, finde ich, dass das Skill, Talent und ein gutes Umfeld so aufeinandertreffen, weil wenn das schon nicht der Fall ist, dann kann man da eh schon einen Haken hintermachen. Dann
ja, natürlich hast du recht, ein gutes Umfeld, du musst auch die guten Möglichkeiten haben, aber wo hast du die noch? Das Sauerland-Gym, also beziehungsweise das Max-Schmeling-Gym ist ja zu, das war ja immer ganz gut ausgestattet, ich glaube, gibt's das Sturmgym eigentlich noch? Ich glaube ja, oder?
Ja, aber es das gibt oder nicht, ich weiß nicht.
Sagen wir mal so, du hast da auf jeden Fall alles drin, was du brauchst. Brauchst halt ja, nur noch entsprechenden Trainer.
Ja, und da sehe ich sowieso generell den größten Mangel in Deutschland an wirklich qualifiziertem Personal, so was höchsten Ansprüchen genügt. Da gibt es einfach für mich relativ wenig. Vielleicht gibt es da irgendwelche Leute im Amateurbereich, die wirklich gut sind, aber
Ja, so ein
so im
Carsten
Profibereich,
Röver
das.
auf Amateur-Level ist der auf jeden Fall
Ja,
gut.
aber das ist so Leute, die wirklich so internationalen Ansprüchen genügen, schwierig. Und das Problem ist halt, wenn diese Basis schon nicht da ist, dann werden einfach auch schlechtere Kämpfer ausgebildet. So, ne? Die Qualität der Trainer ist ja einfach schon total wichtig. Und je professioneller das Umfeld ist, desto besser ist es. Aber da gibt es halt auch viele, viele Scharlatane, so gefühlt für mich.
Ja, nur jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt einen, keine Ahnung, wenn du jetzt, wen haben wir denn so in der Pound-for-Pound-Liste? Sag mal, wenn du jetzt den, wenn du jetzt den Dominik Bösel zu Abel Sanchez nach Big Beer in Kalifornien schickst, wird er dadurch besser?
Ich denke schon. Ob er natürlich da jetzt einen Sprung macht von so vielleicht Contender-Niveau, Euro-Level zu irgendwie so wirklich eine Klasse höher, vielleicht. Oder sagen wir so, vielleicht springt er von Euro-Level auf Contender-Niveau, das ist vielleicht möglich. Aber da mangelt es natürlich auch an zu vielem. Ne? Insbesondere so, was die Power angeht und die Athletik. Die Grundvoraussetzungen sind einfach nicht so da. Und ich kann dir natürlich auch, wenn die nicht da sind, sind die einfach nicht da. Und dann kann auch der beste Trainer der Welt nichts machen. Hingegen bei Baru sehe ich da schon auf jeden Fall Potenzial, weil das ist jemand, der nicht so viele Limitationen hat. Und wenn so jemand auf einen sehr guten Trainer trifft, dann ist das eine sehr schöne Sache. Von diesen Leuten, wo es wenig Limitationen gibt, gibt es einfach auch sehr, sehr fürchterlich wenige in Deutschland.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wollte ja nur damit sagen, klar mangelt es uns an Weltklasse-Trainern, aber auch ein Weltklasse-Trainer kann jetzt aus dem, was ihm da jetzt geboten würde aus Deutschland, ja auch nicht irgendwie Gold machen. Du
Nein,
machst aus einem
natürlich
Trabi,
nicht.
machst du keinen Porsche.
Nee, klar. Vielleicht kann er, ich weiß nicht, paar Prozent mehr rauskitzeln, das sicherlich, was sich Sachen verbessern, aber er macht natürlich jetzt kein Mike Tyson aus so einem Bösel, ne? Das ist natürlich klar. Da ist
Interessante
man natürlich,
Vorstellung.
ja, aber da sind natürlich gewisse physische Grenzen auch da. Jemand, der kein Superathlet ist, der wird halt nie ein Superathlet werden. Das ist einfach so. Muss man ja keinen Hehl draus machen, wenn es einfach nicht da ist, so dass die Basis, dann ist sie nicht da. Und das ändert man auch nicht.
Wer sind denn für dich die aktuell talentiertesten Boxer im deutschen Boxen?
Ja, vom Talent natürlich die eben erwähnten Baru, Kulçay und Bremer, ne? Die halt wirklich irgendwie über Skill verfügen. Natürlich auch gewisse Limitationen haben, beruht wahrscheinlich davon die wenigsten, aber so ein richtiges Supertalent sehe ich absolut nicht. Gibt interessante Leute, die auch durchaus boxen können. Ja, Harald Junian würde ich da zum Beispiel nennen, oder ja, wen kann man da vielleicht? Das ist so jemand, ja, der ist wunderbar ausgebildet, der kann auch boxen und so, nur die Athletik, die Power, das ist, um da wirklich, um im Amateurbereich ein paar Runden mitzuhalten, geht das, aber der Anspruch ist ja dann vielleicht auch mal so einen internationalen Spitzenmann in einem Titelkampf zu besiegen und das ist, finde ich, dann schon sehr, sehr ambitioniert, wenn so die Grundvoraussetzung, also die Power, einfach nicht so da ist. Und das ist das oft das Problem, finde ich, bei Boxern, die so in Deutschland aktiv sind.
Überhaupt erstaunlich eigentlich, dass wir in Deutschland irgendwie alles, was an Boxern da ist, nie so die Superschlagkraft haben.
Nein, nein. Und das ist zum Beispiel auch eine Limitation, die zum Beispiel auch aktuell vielleicht als Talent vielleicht Peter Kadiro noch zu nennen. Das ist das, was ihm auch das Genick brechen wird, wenn es irgendwie gegen richtig starke Leute irgendwann geht. Einfach die mangelnde Punching Power. Wenn das nicht da ist, dann rollt der Gegnerzug einfach so über dich hinweg. Dann, wenn du den Gegner nicht verwunden kannst, dann nimmt er die Hand, dann marschiert er irgendwann. Die Elite-Leute marschieren dann einfach durch einen durch. Und
Ja, wenn das, der erste gute Russe kommt, dann...
Ja, also Skill ist, das ist ja auch bei Kadiro ist eine Menge da, aber diese brutale Athletik ist einfach auch nicht da, diese extreme Punching Power. Und das ist so ein Ding, das kannst du auch nicht antrainieren. Das ist, entweder hat man das, es gibt intentional wirklich relativ wenig richtig Hard-Hitter, so, ne, aber das ist schon relativ Soft-Hitter und das ist dann zu wenig, ne. Das sind so Sachen, wo ich immer dann doch arge Bedenken habe, dass es dann, oder wo ich finde, man sieht immer relativ früh, dass es einfach nicht reichen wird für ganz hohen Aufgaben. Es wird für solide Aufgaben reichen, alles gut, auch vielleicht für einen Titelshot, alles gut, kann klappen, aber wenn man da wirklich ganz hoch hinaus will, wenn gewisse Dinge fehlen sie und das, ja, da kann man da nichts machen, das ist halt einfach so, ne. Und von daher sehe ich eigentlich jemanden, abgesehen von Baru, wo ich jetzt denke, also der wird auch die Welt auch nicht dominieren, aber er wird ein solider Boxer, ist er, und Training tut ihm sicherlich gut und ja, aber so, ich habe im Moment niemanden auf dem Radar, wo ich sagen würde, boah, der könnte aber richtig aufräumen oder so. Für mich gibt es ja aktuell keinen. Vielleicht kennt irgendein Hörer jemanden oder so, aber wer weiß, dass sich irgendwo im Amateurbereich irgendwer tummelt, der viele dieser positiven Eigenschaften halt vereint. Man braucht im Profiboxen, aber ich sehe da aktuell so richtig niemanden. Mir würde keiner einfallen in Deutschland. Aber auch international muss man natürlich auch sagen, Masse an wirklichen Elitekämpfern ist gefühlt runtergegangen, so das letzte Jahrzehnt.
Was glaubst du, woran liegt das?
Dass Boxen einfach nicht so populär ist, ne? Dass du in anderen Sportarten deutlich mehr Geld verdienst, dass MMA aufs Radar getreten ist, dass Kampfsport einfach nicht mehr oder generell das Boxen durch die ganzen Probleme, die es hat, einfach so auch so vielleicht ein bisschen den Sprung in die neue Zeit, in die neue Internetwelt verpasst hat. Wenn man sich so sieht, die ganze Außendarstellung der Kämpfer, wie sie sich verkaufen, wie das im MMA gemacht wird, das ist einfach, oder bei der UFC insbesondere, das ist einfach schon mal ein Tick besser, ne? Und läuft dem Boxen halt massiv den Rang ab. Und das ist ein Riesenproblem fürs Boxen. Und ich finde auch so, die Qualität, also die in der Breite, die Supertalente fehlen. Es gibt aufregende junge Talente, ja. Es gibt auch tolle Pound-for-Pound-Kämpfer, ja. Aber ich finde so, in der Breite ist die Spitze doch sehr, sehr dünn geworden. Und das merkt man auch, dass es ja in den letzten Jahren die Jahre immer dünner wurden. So von den wirklichen Superkämpfen, die es gibt, mit der enormen Qualität. Die letzten Jahre hat das Boxen massiv nachgelassen. Leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber so empfinde ich das zumindest. Dass so, du hattest früher, weiß nicht, so vor 10, 15, vielleicht 20 Jahren, hast du so jedes Jahr eine Menge oder gefühlt mehr Spitzenkämpfer, als du es heute hast. Vielleicht mag ich mich irren, aber das, da war die Boxwelt noch irgendwie ein bisschen spannender, ein bisschen breiter aufgestellt. Und es gab auch weniger solche Quatschtitel, wo man irgendwie um Titel gekämpft hat, wo man gar nicht in der Gewichtsklasse ist oder man drückt dem Gegner noch irgendwelche Limitationen rein, so wie es zum Beispiel Alvarez gerne tut. So, wenn der irgendwie gegen Kovalev kämpft und sagt, ja, der darf am Kampftag höchstens so und so viel wiegen, und man nennt sich dann irgendwie Light Heavyweight Weltmeister, ja, ist er vielleicht, aber mit Limitationen, und das ist einfach.
Oder die ganzen Catchweight-Fights, die der gemacht hat.
Ja, diese ganze Catchweight-Kacke und das findet doch niemand gut. Vielleicht irgendwelche für mexikanischen Fanboys finden das geil. Boah. Aber so ein richtiger normaler Boxfan will sowas doch gar nicht sehen. Also ich hab da auch immer bei sowas immer massive Bauchschmerzen. Das sind alles so Sachen, die alle zusammenkommen. Außendarstellung, Catchweight-Kämpfe, Konkurrenz ist größer geworden durch UFC. Den Boxen massiv schaden. Plus diese ganze Titelinflation, die Verbände geben immer mehr Titel raus.
Ja, aber du darfst jetzt auch nicht vergessen, dass die UFC, was das Marketing betrifft, auch einfach alles richtig macht. Wenn du der UFC-Weltmeister bist, dann wissen auch halt alle, du bist der Beste. Weißt du das, wenn du WBO-Weltmeister, wenn jemand WBO-Weltmeister ist, ist der dann auch wirklich der Beste im Supermittelgewicht?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Nicht zwingend.
Nein.
So, und dann gibt's wie viele Boxverbände? 50?
Ach,
die irgendwie den Anspruch haben, ein Weltverband zu sein?
Die ich so nennen, das ist im dreistelligen Bereich irgendwo, aber ja, ernst zu nehmen kannst du wahrscheinlich 4. Und ja, da gibt es natürlich, und wirklich ernst nehmen davon kannst du eigentlich auch keinen, weil da sind überall die üblichen Machenschaften am Werk. Und wenn du so einfach guckst, wer so wo Champion ist, dann ja.
Ja, wo, wenn nicht im Boxen? Ey, 4 Weltmeister in einer Gewichtsklasse. Aber ich merke jetzt, jetzt schwanken wir, eigentlich wollten wir ja über das deutsche Boxen sprechen. Es
gibt auch noch mehr, weil manche Verbände ja auch noch irgendwelche Superchamps ausrufen und Gold-Silber-Champions und Wald- und Wiesen-Champions. Das kann man alles nicht so ernst nehmen, finde ich. Also das ist, deswegen ist es für uns ja auch heute relativ egal, mittlerweile, wer jetzt wo einen Titel hat oder nicht. Das ist ja vollkommen uninteressant für normale Boxfans. Und das, wie du schon sagtest, das sind die Sachen, die dem Boxen halt so massiv schaden und auch am Niedergang des Boxens so schuld sind. Diese ganzen komischen Interessen, und ich habe auch absolut keine Ahnung, wie man das wieder in eine vernünftige Reihe bringt. Wenn nicht da jemand kommt wie in der UFC mit Dana White, der da so ein bisschen Ordnung reinbringt und der das so alles unter einen Hut bringt, weil so, wie es jetzt weitergeht, ist das einfach nur noch ein langsames Sterben. Ne?
Ja.
Und so ähnlich ist es in Deutschland. Es ist einfach extrem ausgelutscht worden damals durch ja, die Veranstaltungen im Öffentlich-Rechtlichen. Und es ist irgendwie momentan nur noch so irgendwie so ausgelutscht.
Das ist nicht mehr ausgelutscht, das ist schon tot.
Ja.
Ausgelutscht war es bei Sat.1. Da war das, was noch an großen Promotern war, ist dann alles zu Sat.1 gegangen. Man hat großmündig angekündigt, man wird jetzt die großen Duelle machen, die deutschen Fans sehen wollen. Das wurde
nicht
größtenteils nicht eingegangen. Also es gab ein paar Kämpfe, die waren gut, aber die kannst du halt an einer Hand abzählen.
Die Ansetzungen schwach und die wirklich interessanten Ansetzungen sind nie zustande gekommen.
Richtig.
Und das ist einfach, wenn du da irgendwie die Leute einfach in einer Tour enttäuscht mit allen möglichen Dingen, dann verlieren die irgendwann auch das Interesse. Plus natürlich, die Konkurrenzangebote sind einfach stark und spannend. Und wieso sollte man sich dann noch groß fürs Boxen interessieren, so traurig es ist? Und
ja, und die alten Helden waren dann auch schon weg. Du darfst ja nicht vergessen, Klitschko hat gegen Fury 2015 verloren. Damit war der ja auch weg. Und Klitschko war ja, ich weiß nicht, kann man das so sagen? Das Aushängeschild des deutschen Boxens? Obwohl er Ukrainer war?
Ja, zumindest war er hier erfolgreich so, ne? Aber es gibt ja in Deutschland auch gar keine internationalen Spitzenkämpfe mehr. So letzte, irgendwie einfällt, ist vielleicht irgendwie Kutscher gegen Andrade damals, aber sonst findet ja hier auch kaum noch was statt, ne? Vielleicht Teile vom Super Six haben noch stattgefunden, aber im Großen und Ganzen ist eine Elite-Veranstaltung ist hier.
Du meinst die World Boxing Super Series?
Ja, genau. Und aber danach, also es ist im Grunde nichts. Wenn sich irgendwas schon super nennt, dann ist das schon irgendwie falsch.
Super duper.
Ja, oder wenn irgendwie eine Firma damit Werbung macht, hier, wir sind super oder sowas, dann weißt du, okay, sie sind nicht super. Weil wer solche Wörter benutzen muss, der ist nicht super. Im Regelfall so. Aber egal, wir schweifen ab. Und das sind halt so Dinge, die halt dem deutschen Boxen massiv schaden, insgesamt auch. Und ich sehe da auch keine Besserung auf uns zukommen. Wie auch. Woher soll es kommen?
Woher soll es kommen? Ja, ich würde sagen, du musst gucken, was gibt's im Amateurbereich. Wie kannst du den Amateurbereich stärken, sodass du Talente, die es gibt, noch besser fördern kannst? Und wie kann man sie dann am besten ordentlich aufbauen? Aber die Frage ist halt, gibt es da überhaupt noch den Markt für? Ich meine, es gibt Weltklasse-Cricket-Spieler, trotzdem guckt sich das keiner in Deutschland an, weil die Deutschen Cricket einfach nicht interessiert.
Ja.
Ist ja die Frage, interessieren sich die Deutschen überhaupt noch für Boxen?
Ja. Das ist die nächste Frage, wenn ich mir das so angucke. Ich glaube, so ein gewisses Interesse ist schon noch da, so, aber dass sich da viele Leute so rein nerden und so, schwierig.
Oder dass es so einen Boom gibt wie in den 90ern mit Sauerland und RTL und Universum.
Boah. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es, es sei denn, es kommt wirklich mal so ein super charismatischer, ordentlich extrem überzeugender deutscher Boxer, aber ich mag sein, dass er irgendwann mal kommt aus der
Versenkung. Frage ist halt auch, ist das überhaupt noch zeitgemäß in Deutschland?
Ja. Also einer der, weiß ich nicht, liberalsten, aufgeklärtesten Länder der Welt, ist Boxen natürlich vielleicht auch viele einfach auch so ein Relikt aus der Vergangenheit, ne? Oder generell Kampfsport.
Vermutlich. Deswegen weiß ich nicht, selbst ich weiß nicht, ob du in Deutschland, selbst wenn du jetzt da einen Boxer hättest, der, ja, wer ist denn gut? Nehmen wir mal einen Porter, der jetzt gegen Formella boxt. Wäre Porter Deutscher? Weiß ich nicht, ob man den, ob der hier erfolgreich sein könnte. Einfach nur, weil, obwohl er Welt sehr gut ist, ob es da überhaupt auch noch einen Markt für den gibt.
Ja, das ist die nächste Frage. Der müsste einfach von der Persönlichkeit enorm stark sein und auf den richtigen Kanälen dann noch unterwegs sein, also von irgendwie von RTL gepusht werden oder keine Ahnung, wem irgendwelche Leute.
Ja, da muss erstmal massiv halt drin investiert werden und die Frage ist, guckt es überhaupt noch jemand?
Ja.
Wenn du mal guckst, was auf den Facebook-Seiten oder Gruppen oder Instagram oder sowas ist, selbst ein Axel Schulz hat, glaube ich, 25.000 Follower bei Instagram, ist jetzt so nicht schlecht, aber als ein super erfolgreicher Instagrammer kannst du damit nicht, zählst du damit eigentlich nicht.
Nö. Nee. Und da ist natürlich auch die Rolle der Fernsehsender, die wird halt immer schwächer, immer bedeutungsloser, bis sie irgendwann vielleicht tendenziell ganz im Stream-Dschungel verschwinden. Ne? Die Tendenzen sind ja eindeutig.
Und ja, dann, Fernsehen ist auch so ein Ding. Also ähnlich wie beim Boxen eigentlich, oder? Du siehst, wie andere es deutlich besser machen, trotzdem wird an alten Gewohnheiten festgehalten.
Genau. Aufgrund der komischen, dubiosen Strukturen, die es so im Boxen gibt, die sind ja wirklich absolut maximal unseriös oftmals, sei es egal, was es ist, Verbände, Promoter. Wir fragen uns auch oftmals, soll nicht beleidigend klingen für manche, aber wer überhaupt irgendwie noch wirklich so seriös arbeitet. Und da, wenn man da so dann denkt, wenn ihr euch vielleicht mal die Frage stellt, welche Verbände, welche Promoter arbeiten wirklich sehr super seriös und liefern wirklich gute Arbeit ab, die fällt einem da nicht ein, leider. Vielleicht im Ausland fallen einem da vielleicht Leute ein, ja, aber
gut, du weißt aber auch nicht, die im Ausland sind, wie super seriös die sind. Die sind vielleicht nur erfolgreich, aber
ja, natürlich, aber
ne, weiß jetzt auch nicht, was Bob Arum so sonst noch so macht.
Nein, aber das ist halt ein altes Schlachtroß so im Geschäft und natürlich sind das auch in, auf gewisser Weise irgendwie Gangster, wie fast alles im Sport, ne? Das heißt, in den ganzen Weltverbänden, in anderen Sportarten und so weiter. Aber es ist, aber so Leute, mit denen man vielleicht vernünftig arbeiten kann, da fallen einem auch wenig ein, finde ich. Tue ich mich schon schwer.
Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Wir sind ja schon fast bei einer Stunde Aufnahme. Felix Sturm, hatte der mal für dich Weltklasse-Level?
Ja, kann man so sagen, zumindest da dran kratzen. Grundsätzlich Weltklasse-Boxer aus Deutschland, generell auch in der Vergangenheit, gibt es brutal wenige, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Elite-Fighter-Level musste man vielleicht sehen, hat Schmeling vielleicht, aber vielleicht auch nur. Und das ist so richtige. Ja, aber Sturm war schon verdammt gut. Also Weltklasse, ja, würde ich schon bezeichnen. Dass er da schon so sehr, sehr nah dran war. Er war auch ein Elite-Amateur oder ein sehr guter Amateur. Würde ich schon sagen, dass er schon da so dran gekratzt hat, ja.
Du würdest die 2000er Jahre wahrscheinlich dann so als Referenz nehmen, ne?
Ja, sicherlich.
So mit De La Hoya und so.
Ja, insbesondere der junge Sturm war ja doch schon ein sehr, sehr geiler Boxer, ne? Wie ihn vielleicht heute auch gar nicht haben oder vielleicht kratzen manche dran so, aber er war schon verdammt gut, ja. Aber es ist natürlich auch gewisse Limitationen, sei es bei der Punching Power, die ihm dann natürlich ja die ganz hohe Ehren dann so verwehrt haben, so, weil mit ein bisschen mehr Dampf hätte man vielleicht auch in De La Hoya stoppen können, um da zu gewinnen. Und das sind so die Dinge, die Momente, wo es dann halt aufgezeigt wird, wenn irgendwo von ein bisschen zu wenig da ist. Weil der hätte so in den Kreis der wirklichen Elite-Fighter aufsteigen können, aber das ist vielleicht so eine Limitation. Aber so boxerisch, eigentlich da war ja einfach sehr, sehr viel da. Danach hat er sich so ein bisschen verbaut, zu viel Muskelmasse aufgebaut, um vielleicht irgendwie Punching Power zu kreieren, aber das geht halt nicht so mit Muskelmasse und ist dann vielleicht auch so ein bisschen den falschen Weg gegangen. Aber er hat auf jeden Fall, war der super nah dran, genau wie Abraham auch, ne? In Mittelgewichtszeiten noch. Im Mittelgewicht, super Mittel, wurden die Gegner natürlich dann auch andere. Und da wollte man hat ja wirklich mit ihm versucht, so die Weltspitze, die Elite Ränge zu erreichen, oder das Elite-Level, so das was vielleicht das einzige Mal, dass Sauerland das wirklich so massiv versucht hat, mit dem Boxer, dann auch wirklich so in die ganz, ganz elitären Sphären vorzudringen. Aber man ist ja eigentlich, hat es nie geschafft, so wirklich auf das allerhöchste Niveau vorzudringen.
Darfst du jetzt auch nicht vergessen, was ist vor 10 Jahren im Supermittelgewicht rumgelaufen und was ist vor 10 Jahren im Mittelgewicht rumgelaufen? Das waren dann, wie du ja schon sagst, mit elitären Sphären, das waren ja himmelweite Unterschiede.
Ja, naja, nee, zu dem Zeitpunkt würde ich das gar nicht mal so sagen. Da war ja so Fury, nicht Fury, Andre Ward und so waren ja noch relativ unbekannte, wenn auch sehr starke Leute.
Oh, aber so ein Frotch, der war da aber schon etabliert. Und ein Kessler.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber es gab natürlich auch zu der Abraham-Hochzeit im Mittelgewicht gab es natürlich auch Leute wie irgendwie Jermaine Taylor oder Kelly Pavlik oder so, die auch brutal stark waren.
Richtig, aber die haben, du hast in der Zeit nie den Dominator der Gewichtsklasse gehabt. Wenn du einen deutschen Weltmeister hattest, dann waren die immer in irgendwelchen Gewichtsklassen, die nie klar dominiert wurden.
Dominator in einer Gewichtsklasse. Mir fällt keiner ein. Gab es noch nie in der Geschichte des deutschen Boxens. Es gab noch nie einen deutschen Boxer, der eine Gewichtsklasse dominiert hat.
Eben. So, und deswegen gab es da halt dann auch immer mal einen Weltmeister, weil, wenn du in Klassen warst, die nie klar dominiert waren.
Ja, du hast jetzt im Light Heavyweight auch irgendwie Bösel oder so, keine Ahnung, als Weltmeister oder irgendwelche Paper Champs, so, ne? Aber es gab nie einen, es gibt keinen deutschen Boxer, der jemals eine Division dominiert hat. Es gibt es nicht.
Mir fällt keiner ein. Höchstens einen Schmeling, aber auch einfach nur dadurch, weil es halt einfach keine anderen Weltmeistertitel gab.
Ja, sicherlich. Schmeling ist vielleicht der Einzige, der das so erreicht hat. Aber es ist nicht so, dass er das Heavyweight jetzt ewig dominiert hätte. Ne? Das ist überhaupt nicht so. Und
ich meine, der ist Weltmeister geworden durch Disqualifikation. Das gab es ja auch so noch nicht.
Ja, und es gibt ja auch natürlich heute auch eine Menge mehr Verbände, so, wo die Leute einfach nicht aufeinandertreffen. Ne? Wenn jetzt wirklich im Light Heavyweight alle Elite-Kämpfer ständig gegeneinander kämpfen würden, dann gäbe es wahrscheinlich auch keinen Champ, der lange, lange regiert. Aber es gibt auch die Deutschen, die lange Weltmeister waren, wie Henry Maske oder so. Maske hat auch nie die damalige Elite gekämpft. Also er hat keinen Hopkins geboxt, er hat keinen Roy Jones geboxt. Das sind alles so Leute.
Hat er Michael Szewski auch nicht.
Ja, zum Beispiel, ne? Ja, sicherlich auch. Aber deswegen ist ja auch so ein Roy Jones immer noch meine Liga höher gewesen. Und das sind einfach, es gab halt nie einen Deutschen, der wirklich eine Gewichtsklasse aufgeräumt oder geklärt hat. Es gab es nie. Wenn einer einfällt, schreibt es uns, aber es gab noch keinen deutschen Dominator in irgendeiner Gewichtsklasse. Und ja, da muss man in der Geschichte des deutschen Boxens, gab es einfach nie.
Was ja jetzt prinzipiell auch nicht schlimm ist.
Nein, aber es gab immer auch wirklich Weltmeister, ja, aber so richtige Elite-Fighter, die man auch wirklich so in der Pound-for-Pound-Diskussion mit hat, gab es nie. Und ist auch leider keiner zu sehen momentan.
Ich würde sagen, schließen wir das damit ab, oder?
Ja, wenn auch gleich, was ich noch ergänzen will, natürlich machen mir persönlich würden auch innerdeutsche Kämpfer, sagen wir auch ständig und immer, sehr viel Spaß machen, sofern die auf einem ähnlichen Niveau kämpfen. Wundervolle Sache. Wundervoll. Und bitte davon mehr. So, Ja, weil wenn das schon nicht gemacht wird, dann ist es wie bei der Basis, wenn da nichts da ist, dann muss es auch von mehr, deutlich mehr von geben. Gute Duelle, wie jetzt zum Beispiel Kulchai gegen Baru oder so, da ist ja schon, das ist schon geil, wenn sowas kommt. Ne? Das ist schon.
Oder Saidi gegen Feigenbutz.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind genau solche Kämpfe, die man braucht. Die auch wirklich, wo ich mich auch drauf freue. Und das sind echt wenige. Und im Jahr für Jahr weniger im Boxen. Aber das ist natürlich eine Veranstaltung. Da fragt man sich natürlich auch, warum macht man das? Aber es ist schön, dass sowas kommt. Also es ist nicht nur alles schlecht.
Eben. Wenn ich das vielleicht so angehört. Ein schönes Abschlusswort.
Genau. Und Hoffnung sollte man ja nie verlieren. Von daher passt das.
Dann machen wir für heute Schluss.
Genau, und wenn ihr sonst noch Wünsche, Fragen, Anregungen habt oder den verlorenen Elite-Fighter findet, dann meldet euch. Oder irgendwie ein super Talent irgendwo erst spät habt. Immer her mit den Infos. Ja. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann. Tschüss.